Braucht Ihr Land einen Putin? Immer mehr Menschen in Amerika, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und eigentlich überall auf der Welt beginnen, mit dem russischen Diktator zu sympathisieren. Und es ist leicht zu erkennen, warum. Schauen Sie sich die amerikanische Führung an, die absichtlich die Macht der Nation abbaut. Wer würde sich nicht einen Führer wünschen, der sich für sein Volk einsetzt? Die LGBT-Politik reißt überall auf der Welt Familien auseinander und verstümmelt sogar Kinder. Aber Wladimir Putin macht eine große Sache daraus, dass er sich für Familienwerte einsetzt und sich gegen die Agenda des Westens wehrt. Die Kirchen werden im Westen zunehmend verfolgt, aber Wladimir Putin ermutigt zur Religion und zum Kirchgang und er gibt sich wirklich Mühe, sich als Mann des Glaubens zu präsentieren. Letzte Woche hatten wir Jeremia Jacques in der Sendung, wo wir uns mit der Rolle Wladimir Putins in der biblischen Prophezeiung beschäftigten. Heute haben wir ihn wieder bei uns, zusammen mit Mihailo Cekic. Die beiden arbeiten an einem Artikel für unsere nächste Posaune-Printausgabe zu genau diesem Thema. Also, Jeremia, fangen wir mit Ihnen an. Ist Putin die Antwort?
Wenn man Putin zuhört, dann ist die Antwort darauf ja. In einer Rede im Februar sagte er: Alles, was wir tun, hat irgendwie mit der Unterstützung der Familie zu tun. Zitat Ende. Diese Art von Äußerungen sind für den russischen Präsidenten Wladimir Putin sehr geläufig geworden. Er sagt so etwas sehr oft, weil er Russland und die Welt davon überzeugen will, dass Russland eine aufrechte Nation ist und der letzte Verfechter von Familienwerten ist. Er will alle davon überzeugen, dass der Westen Russland nie fair behandelt hat und dass es Russland erlaubt sein sollte, die umliegenden Länder wie Georgien und die Ukraine zu übernehmen. Hauptsächlich, um sie vor dem Bösen und der Dekadenz Amerikas zu schützen. Und er will sie davon überzeugen, dass Russland ein Opfer und Amerika der Hauptbösewicht ist, dessen Hauptziel es ist, Russland zu zerstören. Und dass es die Ukraine als eine Art Pfand für dieses Ziel benutzt. Das ist also Putins grundlegende Botschaft. Und innerhalb Russlands sieht die Mehrheit der Menschen das genauso wie er. Sie stimmen mit ihm überein. Das liegt zum Teil daran, dass er jetzt seit 24 Jahren an der Macht ist und die Geschichtsbücher umgeschrieben hat. Er hat die Lehrpläne der Schulen umgeschrieben und er hat die Presse in einem wirklich erstaunlichen Ausmaß unterdrückt. Innerhalb Russlands ist das ziemlich einfach, wenn man zunehmend diktatorisch ist. Aber die Herzen und Köpfe außerhalb Russlands zu erreichen, ist nicht so einfach. Aus diesem Grund investiert Putin jedes Jahr Milliarden von Dollar in Massenmedien und soziale Medien. Im Jahr 2021 flossen mehr als 1,5 Milliarden Dollar in diese Bemühung. Und im Jahr darauf hat sich dieser Betrag verdreifacht.
Wissen Sie zufällig, wie viel Amerika und die CIA für diese Art von Öffentlichkeitsarbeit ausgeben? Wie Voice of America?
Ich könnte mir vorstellen, dass es mit den russischen Ausgaben vergleichbar ist. Das mag in etwa so sein. Aber wir haben natürlich auch eine florierende alternative Presse und eine Menge Presse, die nicht vom Staat beauftragt ist. In Russland wird es immer seltener, dass es etwas gibt, das nicht unter dem Druck des Putin-Regimes steht. Aber ja, sie geben einen großen Teil davon aus. Der Großteil davon geht an offizielle staatliche Medien wie Sputnik, Rosea, Sogodnia, TASS und RT. RT ist wirklich der größte Sender. Sie hießen bis vor ein paar Jahren Russia Today und haben sich dann umbenannt, um die Leute nicht mit ihrer Propaganda abzuschrecken. Sie dachten, es würde etwas weniger auffällig klingen, wenn sie RT statt Russia Today hießen. Allein RT wird von 700 Millionen Fernsehzuschauern in über 100 Ländern empfangen, darunter 85 Millionen in den Vereinigten Staaten. Und auf der Website des Senders heißt es, dass RT andere ausländische Sender, darunter Euronews und Fox News, regelmäßig und deutlich übertrifft. Die Reichweite ist also ziemlich beeindruckend. Und natürlich ist der Sender auch online, mit einer fast allgegenwärtigen Präsenz im Internet. Im Jahr 2013 war RT der erste TV-Nachrichtensender auf YouTube, der 1 Milliarde Aufrufe erreichte. Das ist also eine ziemlich beeindruckende Leistung. Und das alles wird genutzt, um die grundlegende russische Botschaft zu verbreiten. Russland ist ein Opfer. Amerika ist der Bösewicht. Russland ist gut und Russland ist ein edler Verteidiger all dessen, was gut ist. Und Russland ist alles andere als ein imperialistischer Aggressor. Und natürlich bezahlt Putin auch einige westliche Politiker dafür, die Argumente des Kremls nachzuplappern. Und er hält sowohl professionelle als auch Amateurjournalisten in anderen Ländern für den gleichen Zweck auf seiner Gehaltsliste. Er beschäftigt Tausende von Vollzeit-Internet-Trollen, die innerhalb Russlands arbeiten. Sie arbeiten im Schichtbetrieb rund um die Uhr auf Plattformen wie Facebook, Reddit, X, TikTok, YouTube und sogar Tinder. Diese Personen geben sich oft als konservative Amerikaner aus und hinterlassen endlose Beiträge und Kommentare, in denen sie Amerika, Großbritannien und Israel scharf kritisieren und alles, was mit Russland zu tun hat, befürworten. Und natürlich macht sich Putins Regime auch die Macht der Automatisierung zunutze, indem es Hunderttausende von Bots einsetzt, um den Schatten dieser Trolle zu vergrößern. Das alles zahlt sich sehr aus. Wenn man sich einige der konservativen Argumente des rechten Flügels in Europa und des rechten Flügels in den USA anschaut, sieht man, dass sich diese Bemühungen auszahlen.
Ich denke, es ist interessant, hier anzuhalten. Ich habe nach Amerika gefragt, weil Russland sehr gut darin ist, zu sagen, nun, ich tue das Gleiche wie ihr. Hier gibt es keinen Unterschied. Schauen Sie sich also die Vereinigten Staaten an und die Vereinigten Staaten haben Voice of America News. Großbritannien hat die BBC. Wir haben staatliche Medien und wir haben Outreach-Programme. Wir haben Gelder, die an ausländische Politiker gehen und sie dafür bezahlen, dass sie bestimmte Dinge nachplappern. Wir haben Staatsangestellte, die daran arbeiten, die Diskussion in den sozialen Medien zu beeinflussen. Das läuft vielleicht ein bisschen anders als in Russland, weil es amerikanische Unternehmen sind, denen Facebook, Twitter und Instagram und all diese verschiedenen Medien gehören. Wenn überhaupt, dann hat die amerikanische Regierung dort also mehr Kontrolle. Sie müssen nicht auf Trollfarmen zurückgreifen. Sie können Mark Zuckerberg anrufen. Russland kann sehr plausibel sagen, seht her, wir machen dasselbe wie die Amerikaner. Es gibt zwei Aspekte. Der eine ist, dass Amerika meiner Meinung nach immer böser wird. Und früher konnte man hier aufstehen und sagen, ja, während Wladimir Putin Journalisten inhaftiert, tut Amerika das nicht. Steve Bannon sitzt gerade im Gefängnis. Ich meine, gilt das noch? Ich denke also, dass sich das linksradikale Regime in Amerika in Richtung von Putins Russland bewegt. Die andere Seite der Medaille ist jedoch, dass zwei Unrecht nicht gleich Recht ist. Und die Tatsache, dass sich die amerikanische Regierung in Richtung dieser kommunistischen putinesken Taktiken bewegt, bedeutet nicht, dass es richtig ist, wenn Putin das tut. Und ich glaube sogar Steve Bannon, sie fangen an, aus den Medien zu verschwinden. Wladimir Putin hat Journalisten getötet, richtig? Ich meine, sie wissen wahrscheinlich, wie viele er umgebracht hat. Es gibt immer noch einen ziemlich grundlegenden Unterschied in Bezug auf die Pressefreiheit und einige dieser Werte, die aus Russland kommen.
Ja, das stimmt. In der Broschüre von Posaune-Chefredakteur Gerald Fleury über Wladimir Putin. Dieses Büchlein heißt »Der prophezeite Fürst von Russland«. Und darin zitiert er eine Statistik, 130 Journalisten, bei denen man sehr leicht erkennen kann, dass Putin sie hat hinrichten lassen. Und das war, glaube ich, eine Statistik von 2017. Es ist also wahrscheinlich, dass die Zahl jetzt wesentlich höher ist. Und Sie haben völlig recht. Ich glaube nicht, dass es eine Nation auf der Welt gibt, die an solchen Bemühungen unschuldig ist. Propaganda ist allgegenwärtig. Psychologische Kriegsführung gibt es schon so lange, wie es Menschen gibt, würde ich sagen. Aber auch die Russen wollen, dass sie das denken. Sobald man sagt, Putin hat 130 Journalisten umgebracht, sein Propagandist wird sagen, was ist mit Bannon? Er wird sehr schnell die Aufmerksamkeit ablenken. Deshalb finde ich es gut, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass zwei Unrechte kein Recht ergeben. Natürlich sind die USA nicht unschuldig, Großbritannien auch nicht und auch keine andere Nation. Aber in Russland geschieht dies in einem Ausmaß, das meines Erachtens vielleicht nirgendwo sonst zu beobachten ist. Ich denke da an Länder wie China. Aber das ist ein anderes Ökosystem als das, was wir hier in den USA sehen.
Ich glaube, die US-Medien sind sehr mitschuldig an Putins Erfolg. Das ist eine Ironie, denn sie sind die größten von ihnen. Sie greifen Putin an, zeigen mit dem Finger auf ihn und verurteilen die Menschen auf der rechten Seite, weil sie Putin unterstützen. Aber sie sind es, die die Glaubwürdigkeit der westlichen Medien durch ihre wiederholten Lügen und ihre wiederholte Weigerung, über bestimmte Themen zu berichten, in den Dreck gezogen haben. Wären die westlichen Medien ehrlich, hätte Russland heute kein Bein auf den Boden bekommen. Sie hätten nicht diese 1 Milliarde Aufrufe. Ein Ziel, von dem wir noch ein ganzes Stück entfernt sind, das wir aber hoffentlich eines Tages mit Trumpet World erreichen werden. Sie können viele Besucher anziehen, weil die Leute wissen, dass der Mainstream sie anlügt. Und deshalb suchen sie nach Alternativen. Und wenn man eine verzerrte Messlatte hat, wissen sie, dass wir die Messlatte der Mainstream-Medien nicht benutzen können. Das ist falsch. Was glauben Sie noch? Ich glaube, dass Russland heute nur deshalb in der Lage ist, sich selbst als glaubwürdig darzustellen. Ich denke, dass die linken Medien, die am meisten darüber weinen, eine Menge Schuld auf sich geladen haben.
Das ist ein sehr guter Punkt. Das Vertrauen in Institutionen wie die Mainstream-Medien und unsere politische Kaste war bereits im letzten Jahrzehnt oder so rückläufig. Aber dann kam Covid. Und ich denke, dass die Art und Weise, wie die Eliten damit umgegangen sind, fast alle verbliebene Glaubwürdigkeit, die viele dieser Institutionen hatten, verspielt hat. Das Vertrauen in viele der etablierten Institutionen ist fast völlig erodiert. Und so begannen viele Menschen, sich an Randmedien zu wenden. Viele von ihnen werden direkt von Putins Regime bezahlt. Es gibt also keine große Alternative, es sei denn, man wendet sich an unsere Publikationen.
Die russische PR-Industrie ist ein Teil davon. Aber auch das Image, das die russische PR-Branche präsentiert, ist ein weiterer wichtiger Teil dieses Themas. Ein großer Teil dieses Bildes ist, dass Russland die Bastion westlicher Werte ist. Amerika hat die westlichen Werte abgelehnt. Das US-Außenministerium nutzt sein Geld und seinen Einfluss, um Pride-Paraden und andere Erwachsene zu fördern, die vor Kindern völlig unangemessene Darbietungen zeigen. Wenn sie ihre Kinder reinhalten wollen und wenn sie normale, intakte Familien mit einem Mann und einer Frau behalten wollen, dann sagt Russland: Nun, wir sind der Champion dafür. Sie haben viel Geld investiert, um diese Botschaft zu verbreiten. Wie sieht die Realität aus?
Ja, die Realität ist sehr düster. Sie ist sehr beunruhigend. Und natürlich haben Sie recht, dass die Perversion in Amerika und in anderen westlichen Ländern allgegenwärtig und zweifellos zerstörerisch ist. Und Russland hat einige Gesetze gegen LGBT-Aktivismus. Es gibt Gesetze, die Propaganda für nicht traditionelle sexuelle Beziehungen unter Minderjährigen verbieten. Und das sind die richtigen Maßnahmen. Und einige rechtsgerichtete Westler stellen diese als etwas Einzigartiges dar. Manche sagen, dass diese Dinge Moskau zu einer Art moralischem Kompass für die Welt machen. Aber die Wahrheit ist, dass Gesetze wie diese in ganz Afrika, im Nahen Osten und in weiten Teilen Asiens üblich sind und mit Nachdruck aufrechterhalten werden. Und die russische Gesellschaft ist, wie die in Afrika, im Nahen Osten und in weiten Teilen Asiens, keineswegs moralisch aufrichtig. Es ist nur so, dass sie eine andere Art von Gottlosigkeit hat als der Westen. Ein Beispiel dafür ist die Abtreibungsrate in Russland. Im Jahr 2017 wurden in Russland auf 1000 Lebendgeburten 480 Babys legal abgetrieben. Das sind 480 Schwangerschaftsabbrüche in Russland. Das ist mehr als das Doppelte der US-Rate von 200 und mehr als das Dreifache der deutschen Rate von 135. Und diese Kultur der zügellosen Abtreibung ist ein wesentlicher Grund dafür, dass Russland eine der niedrigsten Fruchtbarkeitsraten der Welt hat, die derzeit bei etwa 1,4 Geburten pro Frau liegt. Das ist weit unter den 2,1, die man braucht, um die Bevölkerung vor dem Zusammenbruch zu bewahren. Und wenn man sich die Russen ansieht, die Kinder in die Welt setzen, dann haben viele von ihnen diese Kinder in der Welt ausgesetzt. Im Jahr 2011 gab Russland vor den UNO zu, dass es mehr als 650.000 Kinder hat, die als Waisen registriert sind. 90% davon waren sogenannte Sozialwaisen. Das heißt, mindestens ein Elternteil ist noch am Leben. Die meisten dieser Waisen schmachten in einem staatlichen Betreuungssystem, das für seine Grausamkeit und Vernachlässigung berüchtigt ist. und fast 2 Millionen russische Kinder werden jedes Jahr als missbraucht gemeldet. Bemerkenswert ist auch, dass Russland eines der wenigen Länder ist, in denen der Besitz von Material über sexuellen Kindesmissbrauch nicht illegal ist. Es handelt sich also um ein extrem dunkles Verbrechen, das man nicht verbieten will. Und was die Frauen betrifft, so ist Russland auch zutiefst frauenfeindlich. Die Rate der häuslichen Gewalt gegen Frauen liegt in der Stratosphäre, was zum Teil an den Lehren der russisch-orthodoxen Kirche liegt. Die Kirchenführer sind tatsächlich der Meinung, dass häusliche Gewalt im Wesentlichen Teil der traditionellen russischen Familie ist. Und im Jahr 2017 hat Russland Körperverletzungsdelikte gegen Familienmitglieder entkriminalisiert. Das bedeutete, dass die Saison für Frauenschläger eröffnet war. Eine von 5 russischen Frauen leidet unter häuslicher Gewalt. Und etwa 8.500 von ihnen sterben jedes Jahr daran. Das bedeutet, dass 10% aller Frauen auf der Welt, die durch die Hand eines Partners sterben, Russinnen sind, obwohl Russland nur etwa 1,8% der Weltbevölkerung ausmacht. Diese Raten sind also einfach stratosphärisch. Und die Kultur der Frauenfeindlichkeit und Gewalt ist mit ein Grund dafür, dass Russland die 4. höchste Scheidungsrate der Welt hat. Diese Rate ist 60% höher als in den Vereinigten Staaten. Ein weiterer Trend ist, dass die Raten von Alkoholismus und Drogenabhängigkeit in Russland extrem hoch sind. Dies ist einer der Gründe, warum die Lebenserwartung eines 15-jährigen russischen Jungen die gleiche ist wie die eines 15-jährigen Jungen aus Haiti. Diese beiden Jungen werden im Durchschnitt nur 53 Jahre alt. Die Lebenserwartung ist also wirklich miserabel, was größtenteils auf Alkoholismus und Drogensucht zurückzuführen ist. Aber die Suchtraten beginnen jetzt zu sinken, seit das Putin-Regime viele seiner Süchtigen in die Ukraine schickt, um zu töten und getötet zu werden. Eine weitere sehr tragische Tatsache ist, dass die russische Militärkultur auf einer völlig psychotischen Politik namens Dedowschina beruht. Das bedeutet so viel wie Herrschaft der alten Hasen und erlaubt es Männern, die schon länger dabei sind, neue Rekruten auf unterschiedlichste Weise zu misshandeln, einschließlich Schlägen, sexueller Folter und Vergewaltigung. Die Misshandlungen sind so weit verbreitet, dass jedes Jahr Hunderte von jungen Männern im Militär daran sterben und Hunderte weitere durch Selbstmord. Im Jahr 2019 gab die russische Militärstaatsanwaltschaft zu, dass die Dedowschina immer schlimmer wird, da in diesem Jahr 51.000 Menschenrechtsverletzungen dokumentiert wurden. Und wenn wir schon beim Thema Militär sind, der Krieg, den das familienfreundliche Russland gegen die Ukraine führt, hat Hunderttausende von Familien in der Ukraine und in Russland zerrüttet. Denken Sie an all die Eltern, die um ihre Söhne trauern, an all die Kinder, die um ihre Väter trauern. Und nach Angaben des russischen Außenministeriums wurden seit Beginn des Krieges 700.000 ukrainische Kinder nach Russland deportiert. Viele dieser Kinder haben mindestens einen lebenden Eltern- oder Großelternteil in der Ukraine. Aber Putins Regime entführt sie trotzdem, auch um den demografischen Zusammenbruch Russlands zu verlangsamen. Wenn man all dies zusammennimmt, sieht man, dass Russland keineswegs eine Bastion der Familienwerte oder ein Verfechter traditioneller Werte ist. Und diejenigen, die es als solches darstellen, sollten es besser wissen. Sie sollten es viel besser wissen.
Nun, das sind ziemlich schockierende Statistiken. Ich glaube, das war eher Mihailos Fachgebiet, als Sie an der Universität waren. Es erinnert mich ein wenig an die Nazis. 1930 Jahre. Als Reaktion auf all die Perversionen um sie herum wird eine große Botschaft von Familienwerten verbreitet. Gleichzeitig gibt es Leute wie Ernst Röhm an der Spitze der Nazi-Bewegung, die homosexuell sind. Gibt es so etwas auch in Russland? Natürlich kennen wir Wladimir Putin. Ich denke, es gibt alle möglichen Spekulationen. Oder es scheint, dass er seine Frau für eine Turnerin verlassen hat. Gehört das auch nur zur persönlichen Moral der russischen Spitzenpolitiker? Haben wir irgendwelche Kenntnisse darüber, was für Dinge dort vor sich gehen?
Ja, wie Sie bereits erwähnten, handelt es sich bei der Turnerin um Alina Kabeva, die Gerüchten zufolge die Frau von Wladimir Putin sein soll. Sie wurden zum ersten Mal zusammen fotografiert, als sie 18 Jahre alt war. Ich glaube, es war 2001. Und das ist der erste Beweis dafür, dass sie sich kennen. Es gibt Gerüchte, dass sie seither sogar zwei seiner Kinder in der Schweiz zur Welt gebracht hat. Wenn ich mich recht erinnere, ist Putin jetzt 71 und sie 41. Das ist also eine gewisse Perspektive.
Das ist ein Teil des Problems. Wir haben nicht viele Informationen über seinen inneren Kreis und solche Dinge. Aber ich glaube, Mihailo, Sie haben sich in diesem Artikel mehr auf dieses religiöse Image konzentriert. Dass es eine echte Feindseligkeit gegenüber Kirchen und christlichen Gruppen im Westen gibt. Wir haben gesehen, wie das Finanzamt gegen religiöse Organisationen in den Vereinigten Staaten vorgegangen ist. Wladimir Putin stellt sich selbst als ein Land dar, das dem Christentum freundlich gesinnt ist, das es unterstützt und das glaubt, dass es eine starke Säule jeder erfolgreichen Nation ist. Wie sieht die Realität aus?
Nun, wie Sie schon sagten, wird viel damit geworben, dass dies ein religiöses Paradies sei. Und viele der von uns erwähnten Argumente, die sich gegen Homosexuelle und dergleichen richten, tragen dazu bei. Sogar als die Kirche von England beschloss, die gleichgeschlechtliche Ehe zuzulassen, hat sich Putin dazu geäußert und seine Sicht der Dinge dargelegt. Auch hier gilt, wenn man Putins Propaganda zuhört, denkt man, dass alle zum Sonntagsgottesdienst in ihre örtliche Kirche oder Kathedrale gehen, dass alle den Lehren der Bibel treu folgen. Einige der Statistiken, die Jeremiah vorstellte, zeigen jedoch, dass das nicht der Fall ist. Aber selbst in Bezug auf die Einhaltung der religiösen Vorschriften zeigen die Statistiken, dass nur etwa 9% der Russen regelmäßig an Gottesdiensten teilnehmen. Und da sind sogar die Muslime und einige andere Minderheiten mit eingerechnet. Wenn man sich anschaut, was Putin tut, dann denken viele, okay, vielleicht hat seine Religiosität einen kleinen Nachteil, aber gleichzeitig tun sie all diese Dinge. Und wenn man vergleicht, was der Westen tut, wenn man vergleicht, was die Ukraine mit Russland und der orthodoxen Kirche dort tut, dann ist Putin immer noch der Gute in dieser Sache.
Aber lassen Sie uns darüber sprechen, worum es hier wirklich geht, Steve. Dies ist ein Krieg gegen das Christentum. Die ukrainische Regierung greift Christen an. Die ukrainische Regierung lässt Priester hinrichten. Russland tut das nicht. Sie greifen das Christentum nicht an. Tatsächlich scheinen sie es zu schützen. Das ist also etwas anderes, das für viele Menschen, die genau hinschauen, klar und offensichtlich ist.
Das war die US-Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene, die bereits im April in Steve Bannons Podcast gesprochen hat. Und wenn Sie weiter zuhören, was sie zu sagen hatte, machte sie im Grunde einen Vergleich, wie die Ukraine das Christentum angreift und Russland es verteidigt. Das ist derselbe Kampf, dem wir in den Vereinigten Staaten gegenüberstehen, dass Russland einer unserer Verbündeten im Kampf gegen die Gottlosigkeit ist und die Religionsfreiheit unterstützen wird. Natürlich ist die russisch-orthodoxe Kirche in Russland sehr präsent und das schon seit Hunderten von Jahren. Aber viele dieser Religionen, denen vielleicht einige Menschen im Westen angehören, die denken, dass Putin Teil der Bewegung ist, die ihnen hilft, sind in Russland auf die eine oder andere Weise verboten. Wie in vielen anderen Ländern gibt es in Russland Gesetze gegen religiösen Extremismus, die dazu dienen, Organisationen wie einige rechtmäßig gefährliche Sekten und radikale islamische Gruppen und andere zu verbieten. Aber unter den dort aufgeführten Religionen sind auch die Zeugen Jehovas. Wenn man in Russland ein Zeuge Jehovas ist, gehört man zu einer illegalen Gruppe und kann ins Gefängnis kommen. Das gleiche gilt für Falun Gong, die verfolgte chinesische Gruppe, der die Epoch Times gehört. Diese Gruppe wird in Russland nicht so stark verfolgt wie in China, aber man kann trotzdem im Gefängnis landen, wenn man zu Falun Gong gehört. Zu den anderen Gruppen, die vielleicht nicht so stark verfolgt werden, aber dennoch von Russland stark unter Druck gesetzt werden, gehören Pfingstler und Baptisten. Viele Menschen in Russland betrachten diese als amerikanische Importe. Das ist ein Teil der amerikanischen Kultur, die sie auszumerzen versuchen. In Russland gibt es Gesetze, die besagen, dass man in der Öffentlichkeit nicht predigen darf, wenn man nicht zu einer der offiziell anerkannten Religionen gehört. Selbst wenn man mit Ungläubigen über seine Religion spricht, kann das als solche gelten. Und viele Pfingst- und Baptistengruppen mussten ihre Organisationen schließen oder wurden zu Geldstrafen verurteilt, damit sie den Mund halten. Da war dieser eine baptistische Prediger, ich glaube, er war in St. Petersburg. Ihm wurde sein Gebäude beschlagnahmt, weil er gegen dieses Gesetz verstoßen hatte, indem er angeblich seine sonntäglichen Gottesdienstzeiten auf einem Schild außerhalb seines Gebäudes ankündigte. Das galt in Russland als illegale Bekehrung. Und um noch einmal auf andere religiöse Gruppen einzugehen. Ich habe Falun Gong erwähnt. Eine weitere Gruppe, die offensichtlich unter starkem Druck aus Russland steht, ist das Judentum. Putin muss man zugutehalten, dass er die Juden wahrscheinlich viel besser behandelt hat als die sowjetischen Behörden oder sogar die Zaren. Er versucht, Verbindungen mit der russischen Diaspora in Israel und anderen Ländern herzustellen. Aber selbst im Jahr 2004 gab es, glaube ich, 20 Mitglieder der Duma, des russischen Parlaments, die einen Antrag auf Verbot aller säkularen und religiösen jüdischen Einrichtungen in Russland einbrachten. Die Leute reden davon, dass Russland sich gegen den Narzissmus stellt. Wieder ein weiteres Argument des Kremls. Das Verbot des Judentums zumindest, dass es genug Leute, einflussreiche Leute in der Regierung gibt, die diesen Vorschlag überhaupt machen. Ich denke, das sagt viel darüber aus, wie Russland die Religionsfreiheit einschätzt und was Russland davon hält, für das Christentum zu kämpfen. Und das wiederum passt zu dem, was Jeremia erwähnte. In einigen orthodoxen Theologien wird der weltliche Herrscher als dem geistlichen Herrscher überlegen angesehen. In der bulgarischen Kathedrale zum Beispiel gibt es zwei Throne. Und der Thron für den Zaren, den sie früher hatten, ist absichtlich größer als der des Patriarchen dort drüben. Denn der Zar, der Cäsar, wenn Sie so wollen, hat eine größere Überlegenheit gegenüber Gott. Und dieser übermächtige säkulare Einfluss auf die Religion ist ein Kennzeichen für die Art von Tradition, die Putin und sein Regime anstreben.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Satan der Gott dieser Welt ist. Die Bibel sagt uns das in 2. Korinther 4, Vers 4. Sie sagt uns, dass es da draußen viele Menschen gibt, die aufrichtig sind. Es gibt sogar viele christliche Lehrer da draußen, die aufrichtig sind. Aber sie sind verführt. Und sie predigen nicht, was die Bibel predigt. Das ist überall auf der Welt der Fall. Das ist nicht nur der Fall in Russland. Das ist überall so. Was jedoch in Russland einzigartig ist, ist das, worauf Sie am Ende hingewiesen haben. Ich glaube, es ist nicht ganz offiziell, vielleicht irgendwo zwischen einem offenen Geheimnis und offiziell, dass das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, die Art des Metropoliten, immer ein KGB-Agent ist.
Nicht nur er, sondern auch seine Vorgänger, die letzten beiden Patriarchen. Stellen Sie sich vor, Bill Burns oder Jake Sullivan würden plötzlich das Oberhaupt der Episkopalkirche in den Vereinigten Staaten werden. Das würde ein paar Augenbrauen hochziehen. Aber in der russischen Gesellschaft ist das nicht unbedingt ein Tabu oder ein Problem.
Russland fördert das Christentum, weil das Christentum in Russland weitgehend mit der russisch-orthodoxen Kirche gleichgesetzt wird. Und die russisch-orthodoxe Kirche ist ein Werkzeug des russischen Staates. Es gibt also ein ziemlich offenkundiges Eigeninteresse der Regierung, die Religion in Russland zu fördern.
Und die Religion fördert die Regierung.
Genau. Es geht in beide Richtungen. Ein wichtiger Punkt. Ich denke, es ist wichtig, das zu verstehen, auch im Hinblick auf die religiöse Dimension des Konflikts um die Ukraine. Die russisch-orthodoxe Kirche in der Ukraine ist ein Werkzeug des russischen Staates. Und die ukrainische Regierung hat ein interessantes Problem, wenn sie herausfinden will, wie sie damit umgehen soll. Das hat zu religiösen Spaltungen geführt.
Nun, es ist nicht einmal nur das. Seitdem Russland in die Ukraine eingedrungen ist, hat es diese Dinge, von denen ich Ihnen erzählt habe, in viel größerem Ausmaß getan, als es zu Hause der Fall ist. Das unabhängige russische Nachrichtenmedium Wertska dokumentierte im Jahr 2023 109, ich zitiere, Akte des Drucks auf Kirchen und religiöse Persönlichkeiten gegen 5 religiöse Konfessionen, Zitat Ende, in der Ukraine. Und in mindestens 66 dieser Fälle wurden Kirchengebäude, Moscheen und andere religiöse Zentren und Organisationen vom russischen Militär übernommen. Ein großer Teil ihres Eigentums wurde beschlagnahmt, einige von ihnen geplündert und zerstört. Und einige von ihnen hat das Militär sogar in Militärlager, Polizeistationen und sogar Büros von Einiges Russland, der politischen Partei, der Putin angehört, umgewandelt. Sie nehmen also buchstäblich religiöse Gebäude ein, und zwar von verschiedenen Konfessionen, einschließlich der ukrainisch-orthodoxen Kirche und verschiedener protestantischer Gruppen. Und in einigen Fällen werden diese Gebäude zu Büros der Demokratischen Partei in der Ukraine.
Das vervollständigt das Bild für uns noch einmal. Es ist sehr viel detaillierter, sehr viel nuancierter. Es gibt viel mehr beunruhigende Dinge, die sich unter der Oberfläche abspielen, als das Bild, das Russland der Welt gerne präsentiert. Aber ich denke, Jeremiah, Sie haben für diesen Artikel noch etwas mehr darüber herausgefunden, mit was für einem Mann wir es bei Wladimir Putin zu tun haben.
Es gibt ein Zitat, das ich dazu gerne teilen möchte. Es stammt aus der Titelgeschichte unserer Printausgabe der Philadelphia Posaune vom März 2017. Das war ein Artikel des Chefredakteurs Gerald Flurry und er schrieb: Putin ist nicht nur ein autoritärer Führer. Er ist ein Mann mit unmenschlicher Macht und dem unmenschlichen Wunsch, die Welt zu beherrschen. Er ist ein rachsüchtiger, monströser Freund des Teufels mit allerlei gottfeindlicher Politik. Er ist durchdrungen von Geheimhaltung, Täuschung, Manipulation, Aggression, Einschüchterung, Zwang und Gewalt. Und es gibt noch viel mehr über ihn, was wir nicht wissen. Ich denke also, dass dies eine äußerst verurteilende Einschätzung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist. Allein dieses Zitat sollte den Menschen helfen zu sagen: Vielleicht sollte ich nicht auf diese Propaganda hereinfallen, die besagt, dass dies der Mann ist, der die jüdisch-christlichen Werte auf der ganzen Welt retten wird.
Und noch einmal, ich kann es den Leuten nicht verübeln, wenn sie sich das ansehen und sagen: Wir brauchen einen Wladimir Putin. Wir brauchen so einen Kerl. Und dass sie dem misstrauen, was sie in den Mainstream-Medien hören. Wir befinden uns in einer Situation, in der die Mainstream-Medien 8 Jahre lang behauptet haben, Donald Trump sei Hitler. Wenn sie das also 8 Jahre lang gesagt haben, dann sollte man das natürlich in Frage stellen, wenn sie herauskommen und sagen, dass Wladimir Putin ein schlechter Mensch ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das, was die Mainstream-Medien Ihnen sagen, dieser Mann ist böse. Ich meine, es ist so offensichtlich, dass Donald Trump nicht Hitler ist. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele Leute sagen, naja, vielleicht sollte ich neu bewerten, wer gut und wer böse ist. Und wer die Guten und wer die Bösen sind. Wenn es das ist, was mir gesagt wird. Ich denke also, dass ein Großteil der Schuld dafür bei den Mainstream-Medien liegt. Weil die Mainstream-Medien ihre Arbeit nicht machen, müssen wir unsere machen. Und wir dürfen die russische Medienproduktion, die russische Medienmaschine nicht für bare Münze nehmen, so wie wir auch die westlichen Mainstream-Medien nicht für bare Münze nehmen. Wir nehmen die New York Times und CNN nicht für bare Münze, weil wir wissen und gesehen haben, dass sie über so viele Dinge lügen. Deshalb sollten wir auch Russia Today und verschiedene deutsche Medien nicht für bare Münze nehmen, die in gewisser Weise mit ihnen verbunden sind. Wir sollten auch sie nicht für bare Münze nehmen, denn wir wissen, dass auch sie eine Agenda haben. Und ich denke, wenn man sich den Typus des Mannes Wladimir Putin ansieht und sich fragt, was ist sein Charakter? Was hat er getan? Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man eine zutiefst böse Person. Jemanden, wie Jeremiah sagte, der sich nicht scheut, 700.000, fast 1 Million ukrainische Kinder zu verschleppen. Massenentführung in epischem Ausmaß. Ich meine, das ist böse. Das ist ein Mann, der Journalisten ermordet, um an der Macht zu bleiben, der alles tut, was nötig ist, der so viele Menschen wie möglich tötet, um seine Politik zu beherrschen. Man sieht, wie die Menschen auf Israel schauen und sagen, nun, was Israel in Gaza tut, ist schrecklich. Es werden viel zu viele Menschen umgebracht. Sie begehen einen Völkermord. Und während sie das tun, zeigen sie Bilder von Aleppo oder Grozny, von Gebieten, die Wladimir Putin platt gemacht hat, weil sie in Wirklichkeit viel zerstörter sind, als Gaza es je war. Und das ist die Art von Fake News, die dort verbreitet wird. Und wenn man sich die Statistiken einiger dieser Orte anschaut, sieht man, dass Israel ziemlich hart daran arbeitet, das zivile Leben zu erhalten. Und es war Wladimir Putin, der einfach hereinkam und Grozny platt machte. Und Tschetschenien wurde wirklich ausgelöscht. Aleppo in Syrien von Putins Unterstützer Bashar al-Assad. Er hat keine Angst vor massiven Opfern unter der Zivilbevölkerung. Und diejenigen, die mit dem Finger auf Israel zeigen, werden nicht so bereitwillig mit dem Finger auf Wladimir Putin zeigen. Wir müssen also verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Und wir haben die Verantwortung, gutgläubig zu sein. Wir müssen die Fakten hinter den Veröffentlichungen der Kreml-Medienindustrie sehen.
Ja, ein weiteres Gesprächsthema. Ich bin froh, dass Sie einige davon erwähnt haben, wie Grozny und Aleppo, denn ein gängiges Argument, das einige seiner Verteidiger in den rechten Medien anführen, ist, dass die Situation in der Ukraine kompliziert ist. Es gibt dort viele russischsprachige Menschen, die sich eher als Russen sehen. Putin bringt nur ein Chaos in Ordnung, das seit 1991 ungelöst geblieben ist. Er will das nicht weiter fortsetzen. Er wird die Welt nicht bedrohen. In Miss Greens Fall sagte sie, dass er nie gesagt hat, dass er in Westeuropa einmarschieren wird oder ähnliches, denn dann würde er das ganze Spiel aufgeben. Aber gleichzeitig, wie Herr Flurry in dem von Jeremiah erwähnten Zitat sagte, will er die Welt beherrschen. Das ist nicht übertrieben. Und selbst ohne die Perspektive, die wir haben, könnte man definitiv eine Menge Dinge sehen, die Putin gesagt hat. Eine Menge Dinge, die Putin getan hat, die darauf hindeuten, dass er eine Art von Ehrgeiz wie diese hat. Ein häufig wiederholtes Zitat ist eine Rede, in der er, ich glaube es war 2004, sagte, der Zusammenbruch der Sowjetunion sei die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Wenn man sich anschaut, wie weit die Sowjetunion war und was sie alles getan hat, dann ist es eine Katastrophe, dass sie verschwunden ist. Das sagt eine Menge aus.
Das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Ja, ich bin froh, dass Sie das erwähnt haben. Stalin ist der zweitgrößte Massenmörder der Geschichte, mehr als Adolf Hitler. Ich denke also, dass wir über den Kommunismus nicht so entsetzt sind, wie wir es vielleicht vor 60, 70 Jahren gewesen wären, aber das ist eine Aussage, die uns erschrecken sollte.
Ja, und das ist kein Einzelfall. Anfang der 1990er Jahre, als er Bürgermeister in St. Petersburg war, nahm er an einer Konferenz teil, die von einigen estnischen Diplomaten ausgerichtet wurde, die sich ja gerade erst von der UdSSR gelöst hatten. Ein kleines Land an der Ostsee hat an und für sich nicht viel, um sich zu verteidigen. Und der estnische Vertreter sprach über all das Übel, das geschah, als Stalin kam und Estland annektierte. Und Putin war so wütend, dass er einfach aufstand und die Sitzung verließ. Das ist etwas, das tief in seiner Psyche verankert ist. Was das übrige Europa betrifft, so gab es vor ein paar Jahren offenbar sogar ziemlich glaubwürdige Anschuldigungen, dass einige seiner Geheimdienstapparate Unruhen in Spanien schüren. In Katalonien, der immer wieder abtrünnigen Region. Es war sogar die Rede davon, dass russische Söldner auftauchen würden, um die Unabhängigkeit Kataloniens zu sichern, falls etwas passieren sollte. Und als Putin dazu befragt wurde, war seine Antwort: Nun, es ist noch nicht allzu lange her, dass die Menschen das Auseinanderbrechen von Ländern in Europa wie der Tschechoslowakei oder der Sowjetunion bejubelten. Ich meine, er wird nicht an der Dnieper Halt machen. Er hat globale Ambitionen. Es gibt ein berühmtes Zitat von Stalin auf der Potsdamer Konferenz, das meiner Meinung nach eindeutig auf Putin zutrifft. Ein amerikanischer Diplomat kam zu ihm, nachdem der Zweite Weltkrieg in Europa beendet war, und sagte: Sie müssen sich ziemlich gut fühlen. Ihre Jungs haben es bis nach Berlin geschafft. Und Stalin lächelte nicht einmal, sondern sah ihn an und sagte: Nun, Zar Alexander hat es bis nach Paris geschafft. Diese Art des Denkens konnte man in Putins Außenpolitik sehen. Und je mehr wir denken, dass er das nicht tut, desto mehr kann er sich Dinge erlauben wie in der Ukraine, wie in Georgien, wie in Spanien sogar.
Das bringt uns zu dem Punkt zurück, dass die andere Seite schlecht ist, was ihn nicht gut macht. Ich meine, die andere große Sache, auf die er mit seinen Kommentaren zu Katalonien anspielt, sind, glaube ich, ganz offen der Kosovo und der Zusammenbruch von Jugoslawien. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Der Westen ist einfach hereingekommen, hat ein Land zerschlagen und es bejubelt, und zwar ohne Rücksicht auf die diplomatischen Normen und das Völkerrecht, die normalerweise in Europa gelten würden. Es gibt also durchaus legitime Dinge. Ich denke, wenn man sich zum Beispiel die Ukraine ansieht, stellt sich die Frage, warum die Regierung Biden so viel Geld in die Ukraine schickt. Und auch hier weiß ich, dass die Höhe der Gelder übertrieben wird. Ja, ich habe Fragen. Ich frage mich, ob wir alles gesehen haben, was sie dort tun. Und das ist eine Frage, die durch das Attentat auf Donald Trump nur noch schärfer geworden ist. Aber diese Fragen zu haben, macht Wladimir Putin nicht zu einem guten Menschen und bedeutet nicht, dass er für eine Art Befreiung in der Ukraine kämpft. Und wenn man sich die Umstände der Invasion ansieht und alles, was sie über ihn und seine ultimative Agenda zur Wiederauferstehung dessen, was Ronald Reagan zu Recht als böses Imperium bezeichnet hat, gesagt haben, dann ist er nicht der Gute. Und das ist meiner Meinung nach der Schlüssel. Nur weil die andere Seite schlechte Dinge tut, ist Putin noch lange nicht gut.
Ich denke, am besten lässt sich das mit einem weiteren Zitat aus dem von Jeremiah erwähnten Artikel von Herrn Flurry zusammenfassen. Er schrieb, Zitat, je näher unser Präsident und unsere Nation an Putin herankommen, desto weiter entfernt sie sich von dem, was gut und richtig ist, desto weiter entfernt sie sich von Gott. Das ist tödlich gefährlich, Zitat Ende. Und Herr Flurry schrieb das zu einer Zeit, als es ernsthafte Fragen über die neue Trump-Regierung gab, was er mit Russland machen würde. Ich denke, die Geschichte hat inzwischen bewiesen, dass einige dieser anfänglichen Befürchtungen definitiv nicht eingetreten sind, wenn man sich anschaut, wie Trump Nord Stream 2 gekillt hat oder wie er Polen schwer bewaffnet hat. Aber im Prinzip sehen die Menschen in Putin einen Retter, der das Christentum verteidigt oder die Welt vom tiefen Staat befreit. Wenn man jemanden wie Putin, der all diese Dinge getan hat, die wir erwähnt haben, in diesem Licht malt, normalisiert das nicht in den Köpfen der Menschen die Massenentführung von Kindern oder den Massenmord an Menschen oder auch nur den Wunsch, andere Länder zu erobern? Das ist weder geistig noch geistlich gesund.
Jeremiah, wir haben letzte Woche über Wladimir Putins Rolle in der biblischen Prophezeiung gesprochen. Und das war sozusagen die ersten 10 Minuten der Sendung von letzter Woche. Aber das ist wichtig, um dieses Thema zu verstehen, wer er ist, was vor sich geht. Vielleicht könnten Sie uns also eine kleine Einführung geben, was die Bibel über die Rolle dieses Mannes im Weltgeschehen sagt.
Ja. Nun, es gibt mehrere bemerkenswerte Passagen über eine multinationale asiatische Konföderation in der Endzeit, die bald Gestalt annehmen wird. Und tatsächlich sehen wir schon heute, wie sich dieser multinationale asiatische Block auf der Weltbühne zusammenfindet. In der Offenbarung und in den Büchern Daniel, Jeremia und Joel finden sich entsprechende Passagen. Sie alle sprechen davon, wie mächtig dieser Block sein wird und dass er einer der Hauptkriegsparteien im letzten Weltkrieg sein wird. Und im Buch Hesekiel, vor allem in den Kapiteln 38 und 39, finden sich einige sehr konkrete Angaben über die Führung dieses Blocks. Und wenn man sich Hesekiel 38, 1 und 2 ansieht, zeigt es, dass ein Russe an der Spitze stehen wird. Und Trump-Chefredakteur Gerald Flurry hat diese Person als Wladimir Putin identifiziert. Daher können wir sicher sein, dass er noch einige Zeit in der Szene bleiben wird. Er wird nicht so bald aus dem Amt gedrängt werden. Und wir sollten davon ausgehen, dass er schon bald weitaus mächtigere Streitkräfte anführen wird, als er es derzeit tut. Und zwar in weitaus zerstörerischeren Kriegen.
Und das unterstreicht die Sendung von letzter Woche, in der wir gefragt haben, ob er aus dem Amt verschwinden wird. Aber genau diese Passagen sagen uns etwas über seinen Charakter, über die Art der Führungspersönlichkeit, die er ist. Dass er eine ziemlich hartnäckige Rolle im Kampf gegen Jesus Christus selbst spielen wird. Wenn man diese Verse liest, ist es wirklich unglaublich, wie hartnäckig er als Anführer ist. Er führt dieses Heer an, das im Buch der Offenbarung die Könige aus dem Morgenland genannt wird und das bereitsteht, wenn Jesus Christus wiederkommt. Diese Armee kämpft gegen ihn. Und wenn man Hesekiel 38 und 39 in diesen Zusammenhang stellt, dann versuchen sie es wieder. Einmal sogar, wenn in Israel wieder friedliche Menschen leben, nach der Wiederkunft von Jesus Christus. Er ist immer noch da, bereit aufzustehen und zu versuchen, Israel zu bekämpfen. Das ist also beim besten Willen kein guter Kerl.
Ja, das stimmt. Ich denke, das ist das Ausmaß an Entschlossenheit, das man in diesen Passagen über diesen russischen Führer erkennen kann. Der Trotz, einfach der schiere Trotz. Er wird einmal besiegt und dann kommt er zurück, nachdem die Welt Frieden hatte und sagt, ich bin nicht zufrieden damit, wie sich die Dinge hier entwickelt haben. Ich glaube, dass mein Volk hier nicht wirklich fair behandelt wird. Also kommt er wieder zurück, nachdem er eine schwere Niederlage erlitten hat. Es ist also eine ziemlich ungewöhnliche Perspektive, mit der wir es bei diesem Mann zu tun haben. Und er ist niemand, an dem man sich als moralischer Kompass orientieren sollte.
Vielen Dank dafür, Jeremia und Mihailo. Wir machen jetzt eine kurze Pause und wenn wir zurückkommen, werden wir uns das Wichtigste ansehen, das man sich über diesen prophezeiten russischen Führer merken sollte. Der russische Präsident Wladimir Putin ist also ein schlechter Mensch. Wenn er über Familienwerte spricht, wenn er über das Christentum redet, dann ist das alles unecht. Das könnte eine ziemlich negative Botschaft sein, aber es gibt auch einen unglaublich positiven Aspekt, den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Und ich möchte mir am Ende der Sendung ein paar Minuten Zeit nehmen, um ein paar Bibelstellen anzuschauen, die das deutlich machen. Die erste von ihnen steht in Jeremia, Kapitel 17. Jeremia, Kapitel 17, Vers 1. Beginnt damit, dass die Sünden Israels tief verwurzelt sind. Es heißt, die Sünde Judas ist mit eiserner Feder und mit der Spitze eines Diamanten geschrieben. Sie ist eingegraben auf die Tafel eurer Herzen und auf die Hörner eurer Altäre. Wieder etwas, das wie eine ziemlich negative Botschaft klingt. Die Sünde Judas ist so tief in ihre Herzen eingegraben, dass es scheint, als sei sie mit diamantenen Werkzeugen hineingeschrieben worden. Und hier geht es nicht nur um Juda. Das ist der Zustand von uns allen, der ganzen Menschheit. In Vers 5 heißt es: So spricht der Ewige. Verflucht sei der Mensch, der sich auf Menschen verlässt und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz sich vom Herrn abwendet. Wenn wir uns auf Menschen verlassen, ist unser Herz automatisch von Gott abgewichen und wir stehen unter einem Fluch. Menschen sind von Grund auf fehlerhafte Geschöpfe. Wir können uns nicht auf Menschen verlassen, um Hoffnung zu haben. Wir können unser Vertrauen nicht grundlegend in menschliche Führer setzen. Aber in seinem Buch über Jeremia schreibt der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, dass dieses Kapitel in Jeremia von Hoffnung handelt. Warum schreibt er das mit einem scheinbar recht negativen Anfang? Nun, weil dieses Kapitel in Jeremia uns die Ursachen unserer Probleme und unsere Lösung aufzeigt. Schauen wir uns nun Jeremia 17 und Vers 7 an. Hier heißt es: Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Wenn du auf einen Menschen hoffst, der die Welt verbessert, dann sagt Gott, dass du unter einem Fluch stehst. Aber wenn du deine Hoffnung auf Gott setzt, dann bringt das enorme Segnungen mit sich. In Vers 8 heißt es: Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Gott sagt also: Du wirst gesegnet werden. Und er sagt nicht: Nun, es wird keine harten Zeiten geben. Ich werde alle Widrigkeiten und Schwierigkeiten aus deinem Leben entfernen. Das verspricht Gott in Vers 8 nicht. Aber er sagt: Wenn die Dürre kommt, wenn die Hitze kommt, wenn es Probleme gibt, wirst du immer noch grün sein. Du wirst immer noch wachsen und Frucht bringen. Ihr werdet weiter voranschreiten. Ihr werdet weiterhin gesegnet sein. Und er benutzt dieses schöne Bild der Wüstenoase, um das zu illustrieren. Herr Flurry schreibt, dass die Menschheit hier ansetzen muss, wenn wir jemals Hoffnung haben wollen. Es gibt keine Hoffnung im Menschen. Es gibt eine unendliche Hoffnung in Gott. Das ist die Botschaft von Jeremia, Kapitel 17. Vers 9 bringt das Herz und den Kern der fehlenden Hoffnung im Menschen auf den Punkt. Dort heißt es: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Das ist der Fall bei meinem Herzen. Ihr Herz. Das Herz eines jeden menschlichen Führers. Es ist trügerisch und verzweifelt böse. Wer kann es erkennen? Und Mr. Flurry schreibt, dass das Verständnis dieses tiefgründigen Verses wichtiger ist als jede Bildung auf dieser Welt. Wenn wir ihn verstehen, ist radikales Handeln notwendig. Das größte Bedürfnis ist es, Gott zu verstehen, ihn unsere eigene Krankheit aufdecken und heilen zu lassen. Das ist unser größtes Bedürfnis. Mit all dem im Hinterkopf, dass dies unser größtes Bedürfnis ist und wo unsere einzige Quelle der Hoffnung liegt, lassen Sie uns zu Hesekiel 38 zurückgehen. Hesekiel 38 und Hesekiel 39 sind die beiden Kapitel, in denen es um diesen Fürsten von Rosch geht, über den wir gerade gesprochen haben. Und ich möchte die Aufmerksamkeit auf ein echtes Thema dieser beiden Kapitel lenken. Ein Thema, das eng mit diesem Fürsten von Rosch verwoben ist. Beginnen wir also am Anfang dieser Verse von Kapitel 38. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, richte dein Angesicht gegen Gog, der im Lande Magog ist und der oberste Fürst von Meschech und Tubal, und weissage gegen ihn: Wenn es dort heißt oberster Fürst, dann kann das ein Verb sein oder es kann ein Name sein. Und man muss den Kontext heranziehen, um zu verstehen, auf welche dieser Bedeutungen es sich bezieht. Hier ist es der Fürst von Rosch, der Fürst von Rosch. Und die deutschen Übersetzer waren etwas verwirrt, ob dies nun übersetzt werden muss oder ob es ein Substantiv, ein Name ist. Es wird tatsächlich als Name verwendet. Der Fürst von Rosch, von Meschech und von Tubal und unser kostenloses Buch, der prophezeite Fürst von Rosch, geht auf all das viel ausführlicher ein. Aber schauen Sie sich Vers 3 an. Und sprich: So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an dich, Gog, der du der oberste Fürst bist von Meschech und Tubal, oder der Fürst von Rosch, von Meschech und Tubal. Du hast also einen menschlichen Anführer. Und Gott sagt: Ich bin gegen dich. Ich bin gegen diesen Mann. Warum sollte Gott einen negativen Menschen zulassen? Alle Menschen sind böse, aber dies ist ein besonders zerstörerischer Mensch von dem Gott sagt, dass er gegen mich ist. Er ist verantwortlich für eine große Anzahl von Toten. Warum sollte Gott zulassen, dass dieser Mann eine Führungsposition einnimmt? Um über all diese Menschen zu herrschen? Schauen wir uns Vers 16 an. Da steht: Und du wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen. Das ist es also, worüber wir gegen Ende des letzten Abschnitts gesprochen haben, dieses Böse. Gott sagt, dass er diesen Fürsten von Rosch zurückführen wird, wenn er auf diese Erde zurückkehrt. Er wird Israel aus der Gefangenschaft befreien. Das sind die Juden im Nahen Osten, in Großbritannien und Amerika. Und sie werden umkehren, sie werden Gott gehorchen. Sie werden all diese Segnungen erhalten. Und als der Fürst von Rosch das sieht, ist er eifersüchtig. Er beschließt, sich etwas von diesem Reichtum zu holen. Da heißt es: Du wirst heraufziehen gegen mein Volk Israel wie eine Wolke, die das Land bedeckt. Am Ende der Zeit wird das geschehen. Ich will dich aber dazu über mein Land kommen lassen, dass die Völker mich erkennen, wenn ich an dir, Gog, vor ihren Augen zeige, dass ich heilig bin. Gott sagt, dass er dies geschehen lässt, damit die Heiden mich erkennen. Das ist der Kontext, in dem der Fürst von Rosch agiert. Es geht darum, dass die ganze Welt Gott kennenlernt. Und sehen Sie sich an, wie dies immer und immer wieder in den Kapiteln des Fürsten von Rosch betont wird. In Vers 23 sagt Gott: So will ich mich herrlich und heilig erweisen und mich zu erkennen geben vor vielen Völkern, dass sie erfahren, dass ich der Herr bin. Es geht nicht nur darum, dass Israel Gott kennenlernt, sondern viele Völker, Völker, die Gott oder die Welt nie gekannt haben. Ich meine, wir können im nächsten Kapitel, Hesekiel 39 und Vers 6, weiterschauen. Und ich will Feuer werfen auf Magog und auf die Bewohner der Inseln, die so sicher wohnen, und sie sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich will meinen heiligen Namen kundmachen unter meinem Volk Israel und will meinen heiligen Namen nicht länger schänden lassen, sondern die Völker sollen erfahren, dass ich der Herr bin, der Heilige in Israel. Sie werden Gott erkennen. Sie werden wissen, wo sie Gott finden, wie sie Gott suchen können. Vers 21. Und ich will meine Herrlichkeit unter die Völker bringen, dass alle Völker mein Gericht sehen sollen, das ich gehalten habe, und meine Hand, die ich an sie gelegt habe. Vers 23. Die Völker sollen erfahren, dass das Haus Israel um seiner Missetat willen weggeführt worden ist. Man wird sie also über Ursache und Wirkung belehren, und sie werden wissen: Okay, nun, Israel hat gesündigt. Sie waren ungehorsam gegenüber Gott. Sie gingen in die Gefangenschaft. Sie wurden verflucht. Jetzt gehorchen sie Gott und sie erhalten Segnungen. Immer wieder betont Gott, dass die Heiden, die vielen Völker, Gott kennenlernen werden. Hier geht es darum, dass Gott die Lektion aus Jeremia 17 allen Völkern erteilt. Er wird alle Völker über die Bosheit des menschlichen Herzens belehren. Er wird alle Völker lehren, warum Israel in die Gefangenschaft ging, über die Sünde, die in ihre eisernen Herzen eingraviert war. Dann wird er sie über ihre eigenen Sünden belehren, diese heidnischen Nationen. Und er wird sie über dieselbe Hoffnung belehren. Er wird sie lehren, dass es keine Hoffnung im Menschen gibt. Wenn man nämlich sein Vertrauen in einen Wladimir Putin setzt, dann klappt das nicht. Er führt sie zu diesen unglaublichen, zerstörerischen Angriffen. Aber all das gehört dazu, dass er ihnen beibringt: So bringt ihr Früchte hervor. So haben sie ein freudiges Leben im Überfluss. Ihr setzt eure Hoffnung auf Gott. Und Gott wird diese Lektion vielen Nationen, den Heiden, beibringen. Überall auf der Welt gibt es ziemlich schreckliche Führer. Wladimir Putin ist nicht der einzige böse Führer. Er ist nicht der einzige prophezeite böse Führer. Bei weitem nicht. Und Gott will allen helfen und nicht auf die Menschen schauen. Er will allen helfen, die 17 Flüche aus Jeremia zu vermeiden. Und er will allen helfen, die Segnungen aus Jeremia 17 zu empfangen. Die Anwesenheit von Wladimir Putin, diesem bösen Führer, ist ein Zeichen unglaublicher Hoffnung. Er ist bereits ein Führer, von dem Gott sagt, dass er gegen Jesus Christus selbst antreten wird. Er ist ein Zeichen dafür, dass die Wiederkunft Christi nahe ist. Und er ist Teil von Gottes Plan, die ganze Welt über ihn zu belehren, die ganze Welt über den Weg des Lebens, der Segen bringt und Fluch vermeidet. Die Tatsache, dass Gott diesen Anführer dort hat, weist uns also auf Gottes Liebe zur Welt hin. Es weist uns darauf hin, dass Gott einen Plan hat, der die ganze Welt umfasst, der die Nationen Israels umfasst, aber auch die Nationen in Europa. Er umfasst Russland, China und Indien. Er umfasst auch Afrika. Es geht darum, die ganze Welt dazu zu bringen, Gott kennenzulernen. Das ist es, worum es bei Gottes Plan geht. Und das sehen wir auch an diesem Menschen, Wladimir Putin, dem Fürsten von Rosch. Vielen Dank an George Haddad und Isaac Lorenz für Technik und Produktion. Sie können all das Material, das wir heute erwähnt haben, auf unserer Website Die Posaune belesen und beantragen. Der prophezeite Fürst von Russland ist nur eine kleine Broschüre, die Ihnen mehr Informationen über diese entscheidende Person gibt. Sie können es auf unserer Website bestellen. Sie können sich mit uns in Verbindung setzen, indem Sie uns einen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Beobachten Sie weiter Ihre Welt.